Ich würde sagen, das ist das Bauchredner-Syndrom. Ein Glück, dass sie nicht die Hand im Arsch hat von der Person.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavlitsch.
Folge 61.
Syndromes.
Hallo zusammen.
Hi.
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Couple Off.
Eurem persönlichen Safe Space mit Coach Iris
und Coach Matthias. Wir haben von euch viele wundervolle Sprachnachrichten bekommen und wir können eines über euch sagen. Ihr seid ganz schön abgefuckt.
Ich habe schon gedacht, jetzt geht's langsam in Richtung, wo man das vielleicht ernst nehmen könnte. Also wir gehen ja verantwortungsvoll mit allem um, was ihr uns da geschickt habt. Aber der Reihe nach, wir haben was auszulosen von letzter Woche. Viele haben gedacht, dass das Gewinnspiel aus dem Outro der letzten Folge wirklich ein Scam war. Und um zu beweisen, dass es keiner war, losen wir hier und jetzt aus, wer gewonnen hat.
Okay. Hast du deinen Zufallsgenerator an?
Ich habe zufallsgenerator.net offen.
Ich habe meine Liste hier.
Nummer 52.
Peter Flanell.
Okay, herzlichen Glückwunsch, Peter Flanell. Das ist der, der auch auf Twitter jede Folge teilt, ne?
Was für ein Zufall, dass wir ihn ausgewählt haben, oder? Das wäre jetzt unglaublich.
Das glaubt uns keiner.
Das glaubt auch keiner. Aber das ist, wir haben eure Sachen bekommen, wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe zu Matthias gesagt, der Peter wird's. Wir kennen ihn nicht. Und Peter teilt jede Folge auf Twitter.
Das ist und nicht sowas dein wird, Ernst jetzt gerade.
Das ist nicht dein,
ich wollte einfach durchziehen, dass man uns glaubt. Ich habe ja wirklich Zufallsgenerator.
Wer glaubt denn überhaupt an Gewinnspielen? Da kann ich dir jetzt auch mal so Marketing-Gossip erzählen. Ja?
Okay.
Es gibt wohl einen anderen, wie kann man sagen, nicht Podcast-Anbieter, aber ja so Leute, die einen Podcast haben, mhm, ne? Und das auch so ein bisschen vermarkten und so. Mhm. Und die zahlen anscheinend richtig viel Kohle den Leuten, wenn sie Schnipsel aus dem Podcast verbreiten. Wie unseriös ist das bitte?
So als Audiospur rausnehmen und dann in ja, sozialen
Medien. Ja, und so TikToks
teilen,
daraus oder? Machen und so tun, als ob sie wirklich davon begeistert wären. Aber in Wirklichkeit nehmen die einfach nur die Kohle entgegen.
Ganz anders als wir, wenn wir Werbung machen, ne? Ja, es ist ein bisschen ein Scam, aber scheint effektiv zu sein.
Aber noch eine Sache zu Peter Flanell. Mhm. Er ist auch nicht der Einzige, der immer unsere Folge teilt. Man kriegt das irgendwie mit der Zeit so mit.
Ja.
Also die Leute prägen sich ein. Die Rebecca macht das noch ganz oft.
Ja.
Und auch durch das Feedback, was wir von den Leuten bekommen. Also hier auch nochmal vielen Dank an euch.
Und falls ihr das jetzt unfair fandet, dass wir nur so getan haben mit dem Zufallsgenerator und Peter einfach ausgewählt haben. Zwei Dinge, da kann ich dazu sagen. Das erste ist, vielleicht machen wir das nochmal und dann gibt's wieder eine Chance. Also seid nicht beleidigt, denn der zweite Punkt, hört nicht auf, unsere Folgen zu teilen, sondern wenn ihr euch wirklich darüber aufregt, dann packt eure ganze Wut in eine Sprachnachricht und schickt uns euer Scheißproblem.
Was ist dein Scheißproblem?
Liebe Iris, liebe Matthias, ich möchte mich mit einem richtigen Scheißproblem an euch wenden. Und zwar leide ich an Insomnia. Das heißt, ich habe Schlafprobleme in immer wiederkehrenden Phasen. Manchmal ist es dazwischen auch für ein paar Wochen lang okay. Und das heißt, ich kann nicht einschlafen. Ich wälze mich rum, ich denke rum. Ich habe verschiedene Sachen versucht, sowas wie Geräusch-Apps, dazwischen was lesen, rechtzeitig Bildschirme aus, Musik, bla bla, genug Sport. Sachen helfen manchmal ein bisschen, aber nichts halt löst das Ganze. Und wenn es richtig dicke kommt, wache ich dann auch früh auf. Wenn es richtig beschissen ist, wache ich immer um 3.15 Uhr auf. Das Ganze kommt von so einer Art Überreiztheit, aber die Probleme und Gründe lassen sich halt auch nicht von heute auf morgen irgendwie lösen. Diese Schlaflosigkeit und das danach müde sein macht natürlich alles im Leben auch noch schwieriger. Wenn ihr mir da helfen könnt, ich nehme alles. Vielen Dank.
Ganz ehrlich, ich sehe das Problem nicht.
Was? Die schläft nicht, Iris.
Sie ist ein Top-Manager.
Ach so. Die braucht einfach nur den passenden Beruf zu ihrem Problem.
Ja, das ist ja perfekt. Sie hat ja schon alles, was sie braucht, um mega erfolgreich zu sein. In jedem Ratgeber lese ich ja, dass man schon morgens um 4 Uhr aufstehen soll und man geht ja erst abends um 12 oder um 1 Uhr nachts ins Bett.
Iris, das ist, wenn man nur einen Hammer hat, dann ist jedes Problem ein Nagel. Und eigentlich können wir jedes Problem, das uns jemand schickt, können wir einfach nur sagen, ja, such dir den passenden Beruf dazu.
Oder es in Lindners Worten zu sagen, das ist eine dornige Chance. Ja.
Lindner würde antworten, wenn jemand sagt, ich habe Schlafprobleme, der Markt regelt das. Ja, wir haben tatsächlich uns ein bisschen seriöse Gedanken darüber gemacht, um deine Liste an Dingen, die du ausprobieren könntest, noch zu erweitern. Ganz toll soll sein, das Gesicht in eiskaltes Wasser zu halten, solange du kannst. Das soll danach sehr, sehr guten Schlaf bescheren.
Ein Handstand?
Ich habe natürlich von Hypnose, halte ich was, wenn sie gut gemacht wird.
Kaltes Wasser ins Gesicht?
Das war das Erste, was ich gerade gesagt habe. Danke für deine Aufmerksamkeit. Genau. Brauchst du ein bisschen Schlaf, Iris?
Ja, ich habe mir noch überlegt, man kann doch auch das Zimmer mal umstellen.
Ja,
vielleicht
das ist
ja
gut.
Das Bett auch einfach nur beschissen.
Vielleicht steht es über einer Wasserader. Vielleicht lässt du mal jemanden mit einer Wünschelrute kommen.
Ja, Feng Shui.
Ey, tatsächlich, Placebo hat einen schlechten Ruf. Aber wenn es irgendwas bewirkt, der Placebo-Effekt ist ja kein Nicht-Effekt. Er ist ja da. Dann mach irgendwas Esoterisches.
Aber ich habe einen wirklich guten Tipp,
ja?
Der bei mir immer sehr gut funktioniert. Sich einfach das Gegenteil erzählen. Also, dass man jetzt dem eigenen Gehirn sagt, nicht schlafen.
Ja.
Man will wach bleiben, man will es durchziehen. Und plötzlich kommt die Müdigkeit.
Du hast ja sogar eine Zeit, bis zu der du mal durchhalten könntest. 3.15 Uhr wachst du jedes Mal auf. Schau mal, dass du vor 3.15 Uhr nicht einschläfst. Und schau immer wieder zwischendurch auf die Uhr, um zu checken, ob es schon 3.15 Uhr ist.
Und dann jetzt mal ganz, wirklich, was ich oft lese,
ja,
dass so Top-Manager immer, die schlafen nachts gar nicht,
ja,
sondern die machen immer diese Power-Naps zwischendrin.
Ich glaube denen jedes Wort, Iris, ja.
Ich auch.
Kein Top-Manager hat je gelogen. Ich glaube auch.
Auch kein Politiker.
Auch kein Politiker.
Das ist jetzt übrigens meine Überleitung zu deiner PR-Beratung für Christian Lindner.
Ach, ich dachte zu Syndromen.
Ja. Also ich habe dir die Woche schon gesagt, ich finde wirklich ganz aufrichtig, Matthias, das ist ein Meisterwerk, was du erschaffen hast.
Danke.
Und das habe nicht nur ich so gesehen.
Sondern auch Gerd Postel. Letzte Folge reden wir noch über Scams. Haben angekündigt, dass wir auch mal eine Folge Couple of Frauds machen werden. Und da werden wir selbstverständlich über Gerd Postel sprechen. Der hat mich privat angeschrieben, wegen dieser Christian Lindner Geschichte. Und hat dann gesagt, also ihn hat es amüsiert und meinte dann, ja, dann sind wir ja jetzt quasi Kollegen.
Und für alle, die Gerd Postel nicht kennen. Gerd Postel ist, ich glaube, der Lieblingshochstapler der Deutschen.
Der bekannteste auf jeden Fall.
Ja, er war als Oberarzt, oder?
Hm.
In psychiatrischen Kliniken.
Oberarzt in einer, vor allem in einer Klinik, in der eine gute Freundin meiner Schwester, beide Schwestern sind ja auch Psychologinnen, und eine Freundin von ihr arbeitet dort jetzt in der Klinik. Und meine Schwester war die Woche da. Wir haben mit ihr auch über Syndrome gesprochen. Werden wir ein bisschen was einfließen lassen. Wir haben sie auch gefragt, was eigentlich ihre Freundin so jetzt sagt darüber, wie die Stimmung in dieser Klinik ist, wo der Gerd Postel Oberarzt war. Und sie hat uns gesagt, die sind da alle ein bisschen verhalten. Also eine Spur Scham, dass der überhaupt Oberarzt dort sein konnte, schwingt schon noch bis heute mit. Und das ist Jahre her.
Ja. Auf jeden Fall wirklich für mich eine faszinierende Persönlichkeit.
Ja, auch eine streitbare Persönlichkeit.
Absolut. Aber fand ich sehr gut, dass ihr jetzt Kollegen seid. Und ich finde, Gerd ist eigentlich eine perfekte Überleitung unser Thema.
Das Thema
Syndromes.
Auf die Idee gekommen, über Syndrome zu sprechen, sind wir ja während der Aufnahme unserer letzten Folge, als es um Kleptomanie ging. Und das war nicht das erste Mal, wir haben das in vielen Folgen, weil logisch, wenn wir über Kommunikation und auch Manipulation und so weiter sprechen, dann kommen wir immer wieder an so einen Punkt, wo wir mit einer Faszination darauf schauen, wie der menschliche Geist funktioniert. Und vor allem dann, wenn er nicht so funktioniert, wie wir das erwarten würden, wie wir funktionieren würden.
Ich glaube, ich habe so eine Faszination dafür, weil ich denke, dass das uns alle mehr zusammenbringt, wenn wir uns einander besser verstehen. Und ich habe so viele Nachrichten aus der Community bekommen und ich habe die Woche wahnsinnig viel gelernt, was es eigentlich für Syndrome gibt. Da sind Dinge dabei, von denen habe ich noch nie gehört.
Und völlig klar ist natürlich, dass diese Folge ein Psychologiestudium ersetzt. Ja, das hat jetzt alles Objektivitätsanspruch und vor allem auch den Anspruch, dass du und ich es geschafft haben, innerhalb einer Woche alles zu wissen, was es überhaupt zu wissen gibt.
Ey, aber ich habe wirklich die Woche sehr viel gelernt.
Ja, ich auch.
Ich habe so viele Sprachnachrichten von der Community bekommen und da waren Syndrome dabei, von denen habe ich noch nie gehört. Und wenn ihr jetzt diese Folge hört, ich glaube es mal ganz gut zu sagen, wie wir uns eigentlich sehen von der Rolle.
Ja.
Also wir sehen uns eigentlich eher als sowas wie eine Sammelstelle.
Ja, in der wir gemeinsam so mit euren Sprachnachrichten und mit dem, was wir dann darüber finden und so, gemeinsam unseren Horizont erweitern. Und ich finde diesen Begriff Sammelstelle ziemlich gut, Iris, weil der ja auch passt zum Wort Syndrom. Weil eine normale Diagnose, die ist viel präziser als nur irgendein Syndrom. Ich weiß noch, ich bin mal mit meiner kleinen Schwester auf dem Schlauchboot über die Isar gefahren, als sie im Psychologiestudium war und habe sie abgefragt. Ich hatte so Kärtchen und habe dann Symptome vorgelesen und sie hat dazu eine passende Diagnose gesagt, die ich dann auf der Rückseite immer checken konnte, ob es stimmt oder nicht. Mhm. Und genau das hast du bei Syndromen nicht so wirklich, sondern Syndrome sind ja Sammelstellen für Symptome und deswegen sind sie ein bisschen diffuser, aber auch oft interessanter, finde ich.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich würde sagen, wir fangen mal mit unserem ersten Syndrom an, oder?
Gerne.
Ich spiele es mal vor.
Guten Tag, ihr beiden. Hier kommt eine Nachricht für euren Podcast. Vorab möchte ich sagen, dass ich alle Personen, über die ich rede, schätze, respektiere und denke, dass sie sehr glücklich sind. Was habe ich? Ich habe das Allmann-Übelkeitssyndrom. Ich wohne in einem sehr kleinen Dorf und ich habe ein sehr schönes Haus. Es gefällt mir gut, die Umgebung ist himmlisch, ich fühle mich sehr wohl. Aber also so viel Unkraut, wie es gibt, so viel... Also in meinem Garten, ne? So viel Allmanns gibt es ja auch. Und ich habe das Gefühl, ich wäre bei täglich grüßt das Murmeltier manchmal, bei Pensetoni Phil. Also samstags, man geht hier irgendwie durch die Straße oder fährt mit dem Fahrrad. Jemand ist am Autoputzen. Der Nächste kommt vorbei. Wenn du damit fertig bist, kannst du bei mir anfangen. Und das, sowas nervt mich. Es ist immer das Gleiche. Ja, die Menschen sitzen samstags in ihrem Kofferraum. Sie sitzen in den Heckklappen ihrer Autos und hören Bundesliga, trinken immer das gleiche Bier und immer die gleichen Sprüche und das in einer Lautstärke. Also es ist unfassbar. Aber das wirklich, wirklich Allerschlimmste ist, wenn mir jemand entgegenkommt auf der Straße. Diese Gespräche, die man dann führen muss, das ist so absehbar gleich. Und es macht mir Übelkeit, obwohl ich es gar nicht haben müsste.
Boah, Matthias, ich fühle diese Nachricht, aber von beiden Seiten.
Das würde ich sagen, das ist schon mal gleich irgendwas Schizophrenes dann, ne?
Ich hasse das wie die Pest, ne, wenn ich die Fenster putze. Aha. Und dann kommt irgendwer und sagt, na, magst du bei mir auch gleich weitermachen? Ja. Oder halt immer diese Standardsätze gesagt werden, wo ich nie weiß, ist das ein Sticheln oder ist das jetzt ein zugewandtes Miteinanderreden? Ich komme damit manchmal wirklich nicht klar. Aber auf der anderen Seite...
Läufst du rum und sagst den Leuten, na, magst du bei mir auch mal gleich weitermachen?
Nicht ganz, aber ich bin ein krasser Allmann. Also wirklich, Matthias, bei mir geht es inzwischen so weit, dass ich abends, alles so perfekt sauber machen muss, dass wenn ich morgens aufstehe, ich nur noch die Kaffeemaschine betätigen muss und der Rest ist vorbereitet.
Also das ist schon mal nichts, worüber ich mich beschweren würde, Iris. Oder wie der Allmann sagen würde, das ist doch tutto paletti. Das ist klasse so.
Hey, aber
die Frage ist, ob du dich zum Beispiel in einem Kinosaal, wo du alleine drin bist, auf einen anderen Platz setzen würdest als dein Ticket.
Nee.
Würdest du nicht machen?
Nein.
Okay, du bist wirklich Allmann.
Ich bin ein krasser Allmann, ohne Scheiß.
Schimpfst du mit spielenden Kindern?
Na klar.
Du bist so ein Allmann. Oh Gott.
Nein, nicht richtig schimpfen, ne? Aber nee,
du sprichst sie nicht an, aber vor dich hin. Ja.
Genau.
Ja.
Ich bin totaler Allmann, aber was ich nicht mag, das sind diese Wiederholungen.
Iris, noch nie hat ein Satz Sinn gemacht, der anfängt mit, ich bin typischer Allmann, aber was ich nicht mag. Das ist erstmal kein Aber. Ich bin typischer Allmann und was ich nicht mag.
Ich liebe Allmanns.
Ah, okay.
Es gibt so viele tolle Eigenschaften an Allmanns. Die Genauigkeit und so.
Ich habe die Woche auf Twitter eine gelesen, die über unseren Podcast geschrieben hat, dass sie ihn mag, obwohl sie vielleicht die Zielgruppe ein wenig überlebt hat. Und dann dachte ich mir, ey, eigentlich ist unsere Zielgruppe doch gar nicht so spezifisch unter 20 oder irgendwas. Was meint sie denn vielleicht damit? Müssen wir erklären, denen, die vielleicht unsere Zielgruppe überlebt haben oder das von sich selber glauben, was ein Allmann eigentlich ist? Nee, oder? Das ist jetzt aus allem, was wir gesagt haben, klar geworden.
Jemand, der deutsch ist.
Der typisch Deutsche. Also, ich finde ihr Beispiel ganz klasse im Kontext dessen, worüber wir vorher gesprochen haben, dass Syndrome solche etwas schwammigeren Begriffe sind, für die man manchmal sogar ein Wort neu erfinden muss. Das Allmann-Übelkeitssyndrom finde ich richtig gut.
Diese Wiederholung,
ja,
ne?
Genau.
Dass immer etwas gleich laufen muss.
Ja.
Und nie was Neues dazukommt. Ich habe das auch als Thema. Es gibt gerade Menschen, die ich nicht mehr treffen kann, weil es immer die gleichen Gesprächsthemen sind.
Oh ja, ja.
Und ich ertrage das einfach nicht. Ich brauche Abwechslung. Das muss doch einen Tick tiefer gehen irgendwie.
Ja, da clashen, glaube ich, dann zwei Bedürfnisse aufeinander. Du brauchst Abwechslung oder sie jetzt auch, die uns die Sprachnachricht geschickt hat, die Berechenbarkeit, das Wissen, was für ein Spruch kommen wird oder was für ein Thema mal wieder kommen wird, kann einen total nerven. Aber ich glaube, hier, jetzt kann ich mal den Küchentischpsychologen auspacken, der rumdiagnostiziert, ohne die Leute überhaupt persönlich getroffen zu haben. Vielleicht ist ja aber trotzdem was dran. Ich glaube nämlich, dass Routinen und immer wieder dieselben Witze bringen und so ein Halt ist für Leute. Wir alle sind doch echt ein bisschen kaputt oder leiden oder finden die Welt einfach sehr schwierig. Und die Wiederholung der immer gleichen Dinge, diese Rituale, ritualhafte Sprüche, geben uns einen Halt. Deshalb machen wir es. Ich weiß nicht, ob das hilft, ob man vielleicht besser umgehen kann mit dem Allmann-Übelkeitssyndrom, wenn man weiß, dass der andere oder die andere den typischen Spruch schon wieder bringt, um Halt im Leben zu haben. Und ob man dann vielleicht auch aktiv werden kann und sich denken kann, okay, komm, ich gebe dir deine Sicherheit und deinen Halt, aber ich helfe dir trotzdem, Abwechslung im Leben zu haben, die genießbar ist. Vielleicht klappt das ja.
Apropos immer wieder die gleichen Dinge sagen, ne?
Ja.
Eine hatte mir geschrieben und hat gemeint, ihre Schwiegermutter beendet schon die Sätze, die jemand anderes sagen möchte und spricht sie leise mit.
Oh, das kenne ich. Das ist so irritierend. Ich hatte eine Mathelehrerin, die hat immer mitgeredet, wenn man gesprochen hat, also die Mundbewegungen gemacht, zeitversetzt. Heute, witzig, dass mir diese Idee damals nicht kam, das war in der 5. Klasse, da hatte ich diese Idee nicht. Heute denke ich mir, naja, vielleicht hat sie einfach ein bisschen ein schweres Gehör und hat Lippen gelesen und hat halt die Lippen sehr bemüht mitgelesen, sodass halt Spiegelneuronen, dass sie mitgesprochen hat, um ganz genau zu verstehen, was jemand sagt.
Ich weiß es nicht. Sie hatte mir geschrieben, dass ihre Schwiegermutter schon immer weiß, wie der Satz zu Ende gehen wird, bevor man ihn sagt und ihn dann leise mitspricht. Und ich finde das erstmal, ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal haben werde. Das ist sensationell. Aber wie könnte man das nennen? Das ist irgendwie so ein Syndrom.
Ich würde sagen, das ist das Bauchredner-Syndrom. Ein Glück, dass sie nicht die Hand im Arsch hat von der Person. Das ist eine richtige Bauchrednerpuppe.
Oh. Ey, ich habe jetzt ein richtig gutes Syndrom. Ey, das hat mich total fasziniert. Ich spiel's ab.
Hey, ich hatte mal was, das nennt sich Alice im Wunderland-Syndrom. Und es hat sich bei mir so geäußert, dass ich Größenverhältnisse falsch wahrgenommen habe. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tisch hat und auf dem Tisch steht ein Teller, dann sah es für mich so aus, als sei der Teller größer als der Tisch. Obwohl mir ja klar ist, dass der Teller nicht größer ist als der Tisch. Aber dieses Syndrom hat es eben so wirken lassen, was dann im Kopf irgendwie zu sehr viel Verwirrung führt. Wenn man sich das eben anguckt und sieht, dass der Teller größer ist als der Tisch, obwohl man es eben genau weiß, dass der Teller eben nicht größer ist als der Tisch. Genau. Und das hat zum Glück dann relativ schnell wieder nachgelassen, weil das schon irgendwie sehr belastend ist, wenn man die Dinge nicht mehr richtig sehen oder angucken kann.
Vorausgesetzt, man weiß, dass man das gerade falsch wahrnimmt, wie das bei ihr war. Es gibt ja ganz viele solche Wahrnehmungsverschiebungssyndrome, bei denen man überhaupt nicht merkt, dass man das gerade gar nicht so wahrnimmt, wie der Rest der Welt es wahrnehmen würde.
Oh, und da gibt es ein Buch dazu.
Mhm.
Übersetzt auf Deutsch, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte.
Ich glaube, das ist auch der deutsche Buchtitel. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Von Oliver Sacks. Sacks, also S-A-C-K-S.
Mhm.
Haben wir uns zur Vorbereitung für diese Folge nochmal genommen und durchgelesen. Es ist so faszinierend. Kennen bestimmt auch viele von euch. Das war nämlich ein riesen Bestseller, als das rauskam. Es ist so interessant.
Und ihr werdet jetzt vielleicht denken, okay, coole Headline für ein Buch. Mhm. Aber worum geht's denn wirklich in der Geschichte? Genau
das,
darum.
Das ist dem passiert, ja.
Ja.
Also es ist übrigens auch jetzt hier nicht nur Psychologie, sondern Neurologie. Oliver Sacks ist Neurologe und der untersucht dann auch, womit das im Gehirn zusammenhängt, ganz physisch. Und bei diesem Mann, der seine Frau wirklich mit einem Hut verwechselt hat, nicht immer, so klingt das ja, aber als er mal bei ihm war, bei diesem Oliver Sacks, zur Untersuchung, dann als er gehen wollte, nach seinem Hut gesucht hat, hat er halt den Kopf seiner Frau gepackt. Und hochgezogen und wollte sich diesen Kopf aufsetzen. Und was ich super witzig finde, in so einem Nebensatz wird dann gesagt, die Frau wirkte, als wäre das für sie Gewohnheit.
Ja.
Die kennt das. Vorher hat er einen Reflextest mit ihnen an der Fußsohle gemacht, ja. Und dafür musste der natürlich seinen Schuh ausziehen. Und auch so eine Szene, dass er ihm dann gesagt hat, ja, dann ziehen Sie Ihren Schuh wieder an. Und der zieht sich halt seinen Schuh eine Weile nicht an. Fragt er ihn irgendwann, wollen Sie nicht Ihren Schuh anziehen? Und das ist so, der zeigt dann auf seinen Fuß so sehr konzentriert und sagt, das ist doch mein Schuh.
Und das ist krass.
Und Oliver Sacks zeigt auf seinen Schuh und sagt, nein, nein, das ist ihr Schuh. Und der Mann sagt, ach, ich dachte, das wäre mein Fuß.
Und jetzt denkt man, ja, okay, der kam im Leben gar nicht klar. Er war Musiklehrer, er hat alles sehr gut hinbekommen. Aber es gab diese weirden Situationen, zum Beispiel wurde ihm eine Rose mitgebracht.
Mhm.
Und er hat die Rose einfach nicht erkannt.
Ja.
Erst als er an der Rose gerochen hat, hat er festgestellt, ah, wie wunderschön, Sie haben mir eine Rose mitgebracht.
Es ist übrigens immer wieder auch ein anderer Sinn, der Geruch oder wenn er etwas hört, ja. Alles, was ihn weg vom nur Sehen, das Sehen ist der Sinn, der bei ihm Schwierigkeiten hat, Sinn aus der Welt zu machen, die Geschichte zu verstehen, also einen Prozess auch zu erkennen, zum Beispiel ein Bild anzuschauen und das gesamte Bild als eine Szene beschreiben zu können. Nee, sein Auge geht auf irgendein Detail, beschreibt dieses Detail und danach wird es schwer, also er kriegt danach dann keine Beurteilung. Das ist das, was vor allem fehlt, die Beurteilung, was das dann bedeutet. Der Handschuh ist so ein Beispiel. Er kriegt einen Handschuh und soll sagen, was das für ein Objekt ist und er beschreibt es. Er sagt, das ist eine glatte Fläche mit 5 Ausbeulungen und in sich doppelt gefaltet. Und Oliver Sacks fragt ihn, wofür könnte das denn sein? Er sagt, naja, es könnte ein Portemonnaie sein, wo in die unterschiedlichen Ausbeulungen verschiedene Münzgrößen passen. So. Und das alles mit einem scharfen Verstand und einem guten Vokabular. Das ist ein toller Wortschatz mit den Auswölbungen und in sich gewölbt, gefaltet und so weiter. Aber wirklich kleine Kinder können ja schon die Ähnlichkeit zwischen dem Handschuh und dem eigenen Körperteil Hand sofort fühlen und benennen. Das ist das, was bei ihm so nicht funktioniert. Und ich fand es unfassbar spannend, dieses Kapitel auch nochmal zu lesen, weil bei ihm so viel über Musik funktioniert. Sein ganzes Leben, wenn es eine Melodie hat, deswegen auch diese anderen Sinne. Der Kaffeeduft bringt ihm eine Melodie des Essens, des Kaffeetrinkens, der Routine. Ja?
Mhm.
Und dann ist das musikalisch und er funktioniert. So bewältigt er seinen Alltag. Wann immer diese Routine unterbrochen wird und er auf sein Auge zurückgeworfen ist, das wieder nur ein Detail ohne Sinnzusammenhang, ohne Geschichte nur sieht, funktioniert er plötzlich nicht und ist so aufgeschmissen und stoppt, zieht sich den Schuh nicht an, nimmt den Hut, der sich als Kopf seiner Frau entpuppt.
Ich habe das ja auch im Studium gelernt, dass wir in unserem Gehirn sehr schnell die Bilder zusammenfassen,
ja,
und dann das große Ganze sehen können, weil wir das auch geübt sind.
Ja.
Also wir wissen sofort, schnell diese Informationen zu verarbeiten. Und genau das funktioniert bei ihm nicht mehr.
Ja.
Er kann diese Informationen nicht mehr richtig verarbeiten. Man kann sich das eigentlich wie einen Computer vorstellen.
Das ist genau der Punkt, ja.
Er ist sowas wie eine KI, die noch nicht richtig ausgefeilt ist.
Also das ist zumindest das Fazit auch, dass Oliver Sacks dann schreibt, wenn er darüber nachdenkt, was das denn nun bedeutet, weil ihm eben dieser eine Aspekt des Urteils und Sinnzusammenhang der Geschichte erfassen fehlt. Und das ist ja auch das, wenn wir einer KI sagen, dass sie ein bestimmtes Bild suchen oder einen bestimmten Text für uns verfassen soll. Das haben wir ja sogar mal gemacht, mhm, in der Folge, ne? Man spürt, dass ganz viel da ist schon, aber irgendwie fehlt dieses Urteilsvermögen, ob das, was da jetzt gesagt und geschrieben wurde, ob das wirklich sinnstiftend ist oder ob da eine Menge einfach nur Musterkopie, genau, drin ist. Das ist richtig faszinierend. Und jetzt halt, also es gibt ja diese aktuelle KI von Google, Lambda heißt die, glaube ich, mhm, deren Entwickler gesagt hat, das ist ein echtes Lebewesen. Sie sagt das auch von sich selber. Die müsste jetzt eigentlich auch Persönlichkeitsrechte bekommen.
Das ist völlig absurd.
Weil sie es schafft, ne? Zumindest den Eindruck zu erwecken mit der Sprache, dass da jetzt echt eine Seele mit drin ist in dieser KI.
Mhm.
Völlig krass.
Ich will noch ganz kurz was zu diesem Alice im Wunderland sagen, zu der Sprachnachricht. Mhm. Ich habe sie ja auch gefragt, woher das kommt und was das war, weil sie hatte das ja nicht immer. Und sie hat erzählt, sie hat Herzmedikamente genommen.
Mhm.
Das war anscheinend so eine Nebenwirkung davon. Also man ist sich auch nicht ganz sicher, ob das wirklich davon kommt.
Ja.
Aber sie glaubt schon, weil erst nachdem sie die Medikamente umgestellt hat, ist es weggegangen.
Das war nämlich auch noch wirklich was mich vorhin interessiert hat, wie sie es formuliert hat, dass es dann auch langsam wieder wegging. Und bei dieser Art von Syndrom, also da bin ich jetzt vielleicht auch durch dieses Buch beeinflusst, weil es da so viel um Dinge im Gehirn geht, die Gehirnstruktur, dass ich mich gewundert habe, dass das einfach sich wieder zurückentwickelt hat. Klar, wenn es mit einer Substanz, das heißt dann immer auch substanzinduzierte Phänomene oder Syndrome, man sieht wieder, wir haben Ahnung, ne? Aber ja, klar, dass das dann auch wieder zurückgehen kann.
Ey, aber auch jetzt, ne, ich will jetzt nicht wieder die Mama sein, aber passt ein bisschen auf, was ihr so konsumiert. Weil man sieht jetzt zumindest an den Medikamenten, was es für Nebenwirkungen geben kann,
ja,
die sehr unangenehm sind. Aber jetzt auch so bei Drogen und so habe ich auch schon sehr viel mitbekommen in meinem Bekanntenkreis, wo ich mir gedacht habe, puh, da bin ich froh, dass ich die Scheiße nicht habe.
Ey, Iris, ich habe mal wieder Live-Feedback. Ich kriege gerade eine Nachricht von Max, der immer unseren Podcast schneidet und dem ich manchmal stückweise schicke, was wir schon aufgenommen haben. Und er hat das mit den Schlafproblemen, das Scheißproblem vom Intro gehört und sagt, dazu habe ich was zu sagen.
Hallo, ich bin der Max und ich wollte einmal Live-Feedback geben, beziehungsweise vielleicht einen Rat wegen der Schlafstörung. Denn ich hatte auch sehr, sehr, sehr lange Schlafstörung und war auch im Verzweifeln, wusste nicht, was mir hilft. Und Meditation von A bis Z, Musik gehört, Bildschirme aus, Spaziergang am Abend tatsächlich. Das hat mir vielleicht einmal geholfen, immerhin. Aber mein Tipp, was bei mir, glaube ich zumindest, auf Dauer dann auch geholfen hat, waren Atemübungen. Breathwork nennt sich das auch, vielleicht kennst du das ja sogar. Kann ich auch einige sehr, sehr empfehlen. Und ja, das hat leider nicht direkt geholfen. Es hat ein bisschen gedauert, bestimmt ein, zwei Wochen. Aber ich habe das ein halbes Jahr durchgezogen und gemerkt, dass ich generell viel entspannter bin, was gerade so Gedanken und Kopfsachen angeht. Zumindest ist es mein Empfinden, dass es dadurch tatsächlich besser wurde, dass ich dann auch runterkam schneller und dementsprechend auch besser einschlafen konnte. Das Ganze habe ich dann morgens und abends einmal gemacht und wenn ich gerade Zeit habe, auch tagsüber einmal. Und das ist super gut, bin ich ganz ehrlich. Genau, kann ich dir empfehlen, falls du es noch nicht ausprobiert hast, es lohnt sich. Und ja, toi toi toi, dass du die Qual bald los wirst. Tschüssi.
Vielen Dank, Max.
Ja.
Wie ihr vielleicht an seiner Stimme hören konntet, er ist ein Alpha-Mann.
Wie Andrew Tate.
Ja, perfekte Überleitung, ja, oder? Jetzt wollen wir natürlich über den Alpha-Mann der Alpha-Männer sprechen, Andrew Tate.
Du hattest ja schon in der Story vorher angekündigt, dass es in dieser Folge auch um ihn gehen würde. Ich hatte ihn schon in meinen Notizen für Couple of Scams, weil er ja auch ein krasser Scammer ist. Andrew Tate. Falls ihr noch nie von ihm gehört habt, herzlichen Glückwunsch, das ist was Gutes, aber wir machen es euch jetzt kaputt. Iris erklärt euch jetzt, wer Andrew Tate ist.
Ey Matthias, der ist inzwischen der meist gegoogelte Mann der Welt.
Echt jetzt?
Ja, er hat Donald Trump überholt und man sagt sogar, dass er inzwischen sogar mehr Einfluss als Trump hat.
Oh.
Und es ist super wichtig, das jetzt im Hinterkopf zu haben für alles, was gleich kommt. Weil Andrew Tate ist eigentlich durch andere Dinge gerade bekannt geworden. Er ist nämlich sehr misogyn.
Hm.
Also er schaltet Videos online, nicht er selbst, dazu kommen wir auch nochmal gleich.
Ja, ja. Dazu habe ich gleich wirklich einen Einwand, der mir auch Bauchschmerzen macht. Aber sag erstmal zu Ende, genau. Also Frauenhass.
Genau, extremer Frauenhass. Und das ist nicht nur so, ich sag mal, nur so ein Frauenhass, in dem man sagt, ja, die Frauen, die sind nichts wert und gehören hinter den Herd.
Das finde ich auch schon schwierig unter nur so. Was
ja,
meinst du, was noch darüber hinaus?
Es ist einfach gewaltverherrlichend. Ah. Also er sagt, dass Frauen geschlagen gehören, vergewaltigt gehören, eine harte Hand brauchen und so. Also das ist so extrem, dass sich natürlich das ganze Internet darüber aufregt, aber er auch eine sehr hohe Anhängerschaft unter jungen Männern hat.
Ja, und da, ich bringe jetzt hier genau mal den Punkt, mit dem ich Bauchschmerzen habe, weil das ist sein Konzept, dass er so provokative, und das ist auch sehr lieb formuliert, provokativ, so krass hässliche Dinge von sich gibt, dass er sich darauf verlassen kann. Er braucht gar nicht eigene Kanäle aufzubauen und Follower zu sammeln und so. Alle anderen werden teilen, was er sagt und darauf reagieren und damit interagieren. Und hier ist mein Problem. Was tun wir denn jetzt, wenn wir über ihn reden? Das ist ja dann auch eine Vervielfältigung und wir tragen doch jetzt auch dazu bei, dass er der noch mehr meist gegoogelte Mensch der Welt sein wird, oder?
Also, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und ich finde das ganz gut, dass man über ihn momentan redet.
Mhm.
Wenn man die Emotionalität rauslässt. Also
okay.
Es bringt nichts zu sagen, dieses Schwein, dieses Arschloch,
ja.
Ne? Das liegt klar auf der Hand.
Ja.
Es ist, glaube ich, viel wichtiger zu verstehen, was da für ein System dahinter steckt und wie der Typ so tickt und dass das durchaus eine Gefahr gerade ist, was da passiert.
Mhm. Okay.
Und deswegen würde ich vorschlagen, wir versuchen, soweit es geht, die Emotionalität rauszulassen, auch wenn man vielleicht bei mir so einen kleinen Unterton merkt, dass ich noch sehr frisch in den ganzen Sachen drin bin, ja.
Ja, ich ja auch zwangsläufig, weil das wirklich ein sehr frisches Phänomen ist. Vor wenigen Wochen hatte ich seinen Namen noch nie gehört und dann ständig irgendwas auch auf TikTok von ihm gesehen.
Es gibt mehrere Dinge, die man ihm vorwirft.
Mhm.
Es gibt Berichte darüber, dass er Menschenhandel betreibt.
Mhm.
Er lebt in Rumänien und hatte jetzt einige Polizeidurchsuchungen. Im Internet macht er sich lustig darüber, aber es gibt immer mehr Nachrichten darüber, dass da was dran ist an dem Menschenhandel.
Mhm.
Dann muss man verstehen, dass er so ein Konstrukt aufgebaut hat, so ein Schneeballsystem. Es geht ihm darum, dass er jungen Menschen beibringt, wie sie besser Geld verdienen können.
Mhm. Das ist übrigens das, warum ich schon bei Scams über ihn sprechen wollte. Das macht er relativ simpel. Er hat einen Kurs, der kostet 50, ich glaube Dollar.
Ja, knapp.
Ja?
Irgendwas mit paar 40, ja.
So, und wenn du den mitmachst, dann kannst du danach andere Leute auch dazu anwerben, dass sie denselben Kurs machen und kriegst für jeden, den du erfolgreich anwirbst, $5 oder so zurück. Ne? So, dass
genau.
Du relativ schnell dein Geld wieder drin hast. Er aber rasant viele neue Leute bekommt.
Er hat auch einen Discord-Channel und ist sehr bemüht, einen sehr guten Community-Aufbau zu haben. Und ich habe mir mal so eine Präsentation angeschaut, die er diesen jungen Menschen zeigt. Also wie begeistert er die Menschen für sich, für seinen Kurs. Und ich habe mir überlegt, wir gehen mal so ein paar Slides von seiner Präsentation durch, weil ich das wirklich interessant finde, wie er dieses ganze Ding aufbaut und wie pervers dieses System ist.
Ja.
Und auch, jetzt spoilere ich ein bisschen, ich verstehe dadurch mehr, wie Verschwörungstheorien ticken und warum sie so viele Anhänger bekommen.
Okay, bin ich gespannt.
Also eigentlich auf den Punkt gebracht, stellt euch Morpheus vor von Matrix und der hat ja dann so zwei Pillen in der Hand, ne? Und entweder du entscheidest dich für die rote oder für die blaue Pille.
Beide enthalten K.O.-Tropfen bei ihm. Ja, echt.
Und die eine ist, dass du alles so lebst, wie du es bisher kennst und in diesem System drin bleibst. Oder du steigst aus und erlebst die echte Realität. Und genau so hat er seine Präsentation aufgebaut. Er hat sogar dieses Morpheus-Bild drin.
Echt jetzt?
Ja. Also er startet damit, indem er sagt, die Society, also die Gesellschaft, sorry. ich habe hier die Slides auf Englisch. Ich will nicht Englisch reden.
Es ist kein Problem, Iris. Continue.
Also die Gesellschaft ist nicht dein Freund. Ja. Die will nicht dein Bestes, sondern die Gesellschaft hat dich zum Sklaven programmiert. Also er hat dieses ganz komische Bild von Kühen und Farmer. Und die Farmer sind die Strippenzieher, das sind nur ein paar weniger auf der Welt.
Ja.
Und die Kühe sind die Sklaven. Und wir werden alle zu Kühen programmiert.
Von klein auf, ja.
Ja.
Man kann sich es auch sofort vorstellen, wie er es meint. Indoktrination, Ideologie. Alles basiert in diesem Erklärungsmodell auf Dingen, die ein bisschen gemäßigter, nicht ganz verkehrt sind. Aber so extrem dieses und wirklich die Gesellschaft als einen Feind zu zeichnen, als wären wir kein Teil davon.
Genau.
Das ist auch schon mal Basis von jeder Verschwörungsideologie.
Ja, ich fand das so krass, als ich das gesehen habe. So, und er sagt dann auch, hey Leute, ich bin auch als Kuh geboren, aber jetzt werde ich gerade zu einem Farmer. Und das Verrückte ist aber, man hat ja auch die da oben, die Reichen, die hat man ja auch als Feindbild.
Ja.
Und das wusste er, dass man die auch als Feindbild hat. Deswegen nimmt er da gleich Wind aus den Segeln raus und sagt, hey, ich bin aber keiner von den Superreichen. Ich habe zwar das ganze Geld verdient und keiner ist reicher als ich, aber ich bin einer von euch. Und da gibt es auch so ein Video,
oh Gott.
Da sitzt er in seinem Privatjet.
Ja.
Und dann sagt er, nein, ich bin nicht superreich. Ich bin einer von euch. Ich arbeite hart. Und dann zeigt er, um zu beweisen, dass er einer von den einfachen Leuten ist, hat er Kentucky Fried Chicken als Menü und isst Kentucky Fried Chicken.
Es ist eins zu eins dasselbe wie mit Trump.
Ja, das ist völlig, es ist das gleiche System.
Der hat doch so ein White House Dinner McDonald's Zeug bestellt,
ja,
ne?
Ja, es ist das gleiche System und deswegen, wahrscheinlich ist es jetzt manchen auch schon längst klar, weil sie sich mit dem Fall irgendwie auseinandergesetzt haben, aber Leute, ich habe mir das ein paar Wochen nicht so angeschaut und ich hatte immer nur diese Videos, wo absoluter Frauenhass und so drin war.
Ja.
Und dann auf einmal gucke ich mir seine Präsentation an und denke mir, dieses kleine Dreckschwein.
Vorsicht, nicht emotional werden, hatten wir uns so. Nein, aber mir geht's ganz ähnlich.
Matthias, wir brauchen neue Wörter.
Ja.
Weil ich würde gerne über ihn sagen, wie smart er das aufgebaut hat.
Aber smart klingt nach Bewunderung. Bei mir, was bei mir aufgetaucht ist, wenn ich ihn so mal gesehen habe auf TikTok, dann war es immer ein grundlegender Denkfehler, den er bei allem hat, aber den er nicht annimmt, selbst wenn man ihm beweist, dass er gerade auf einem Denkfehler alles aufbaut, ist, dass er die Welt nur aus seiner eigenen Wahrnehmung, nur aus den eigenen Erlebnissen heraus begreift. Und er sitzt dann manchmal, er stellt sich Diskussionen mit anderen online, in Live-Diskussionen und so. Deswegen sieht man sein Gesicht dann überall, obwohl er keine eigenen Kanäle aufbaut. Und da sitzen Leute und sagen ihm, hey, er behauptet, Frauen sind schlechte Autofahrer, grundsätzlich. Und das Gegenüber sagt ihm, dein Beweis dafür, dass du eine Frau kennst, die Unfälle baut, ist kein Beweis.
Mhm.
Das ist das Gegenteil von einem Beweis. Es ist einfach nur eine singuläre Geschichte. Und wenn wir so arbeiten würden, dann gäbe es absolut nichts, worauf wir uns verlassen könnten, weil alles sich widersprechen würde.
Ja.
Das macht ihn zwar stumm, er kann darauf nichts Kluges antworten, er wird permanent besiegt, aber das ändert nichts daran, dass er diese Sätze weiter verbreitet. Und das ist krass. Das ist auch wieder mit Trump genau dasselbe. Wird permanent widerlegt und besiegt, was aber nichts verändert.
Er redet die ganze Zeit davon, dass er geschlafen hat und jetzt ist er da, um die anderen aufzuwecken.
Mhm.
Also er redet auch eigentlich über Schlafschafe.
Ja.
Und über das Aufwachen. Also es ist schon wieder das gleiche Wording.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zu dem Part, den ich eigentlich am perversesten finde.
Mhm.
Er macht das ziemlich charmant, dass er in den Präsentationen auf ganz vielen Slides und auch in seinen ganzen Videos den Leuten immer wieder klar macht, hört auf, in die Schule zu gehen, hört auf, zur Uni zu gehen, weil die Uni ist ein Scam. Die verarschen euch. Und das begründet er damit, indem er sagt, alle, die dort unterrichten, die sind ja nicht reich. Die können euch doch nicht erklären, wie man reich wird oder wie man jemand wird im Leben, wenn sie es selber nicht erreicht haben. Und deswegen versucht er auch immer zu beweisen, durch seine Privatjets und die Autos und alles drumherum, dass er das alles zeigt, indem er sagt, ich habe das erreicht. Ich habe das alles selber gemacht.
Das habe ich auch schon gesehen, dass er, wenn Leute ihn widerlegen oder ihm ne, rhetorisch, argumentativ gefährlich werden, dass er dann fragt, welche Farbe hat dein Maserati? Das ist für ihn ein Gegenargument.
Ja. So, und er geht jetzt immer weiter darauf ein, dass man programmiert wird. Mhm. Und es ist so ein Brainwashing.
Ja, genau, das ist wirklich Lektion 1 in Gaslighting. Auf jeden Fall sagen, dass alle anderen dir was Böses wollen und nur ich bin gut für dich.
Und ja, alle Institutionen, alles, was man bisher kennt, das ganze System, was wir bisher kennen, ist halt ein Scam. Und deswegen sollst du nirgendwo mehr dran teilnehmen, weil du durch und durch mit allem, was du tust, programmiert wirst, ein Sklave zu sein. Mhm. Und das kennen wir von den ganzen Verschwörungstheorien.
Ja.
Das ist genau das Gleiche. Die Medien programmieren uns, die Schulen programmieren uns und so weiter und so fort. Und dann sagt er, hey, jetzt hast du die Chance. Du kannst aus dem gesamten System aussteigen. Ich weck dich auf. Mhm. Und du zahlst mir nur $49 dafür.
Und danach kannst du reicher werden, indem du es mehr als nur den Leuten weiterempfiehlst, die dir das Geld, das du ausgegeben hast, wieder einbringen. Gibt es noch mehr Verdienstmöglichkeiten bei ihm? Oder geht es alles nur über Weiterempfehlung? Ist das schon alles?
Nee, die haben ja dann diesen Discord-Channel.
Ja.
Und da ist es tatsächlich gar nicht so schlecht anscheinend, diesen Kurs, den er da hat. Das ist dann so ein einigermaßen übersichtlicher Finanzkurs, der dir so eine schnelle Übersicht gibt, was ist alles möglich, was kann man alles machen. Und in diesem Discord-Channel sind dann auch Leute, die sich untereinander austauschen.
Mhm.
Da gibt es auch Regeln in dem Discord-Channel. Man darf sich nur über Geld austauschen, mhm, über kein anderes Thema.
Das ist, glaube ich, in der FDP übrigens auch so.
Weil du dann den Wertekompass des anderen sehen könntest.
Ja.
Und sobald man irgendwie merkt, hey, wir reden über Politik und sind nicht einer Meinung, stellt man ja das ganze Ding auch in Frage.
Ja.
Also baut er es natürlich so auf, dass nichts mehr in Frage gestellt werden kann. Und seine Zielgruppe ist ganz eindeutig. Er nimmt alle jungen Leute aus prekären Verhältnissen auf.
Mhm.
Alle, die sowieso für sich denken, scheiße, ich habe keine Chance.
Die Verzweifelten, genau die, ja, Zielgruppe, die wir bei Scams schon benannt hatten. Ja.
Und die nimmt er. Und dann ist ja natürlich jetzt klar, hey, du, wenn er nur diesen Kurs hätte, mhm, ja, damit würde der ja nicht groß werden. Der braucht ja irgendein Thema, er braucht ja irgendeine Mechanik, um so bekannt zu werden, dass ihn in kürzester Zeit die ganze Welt kennt. Und wie hat er es gemacht? Durch Hass.
Ja.
Hass ist eine der stärksten Emotionen, die wir haben. Und eine der viralsten Emotionen, die,
jo,
wir haben.
Ja.
Und so hat er das ganze Ding aufgebaut. Er hat sich dann gedacht, okay, so frauenfeindlich wie möglich sein. Ich glaube auch, dass das in ihm drin steckt.
Ja.
Das scheint nichts, ja, ja, zu sein, was er sich jetzt erst in kurzer Zeit aufgebaut hat. Aber alleine, dass er diese Methode so wählt,
mhm,
und dass er sagt, okay, mit diesen Videos werde ich groß. Und dann wusste er anscheinend auch, wenn er nur seine eigenen Kanäle aufbaut, selber diese Videos teilt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er sehr schnell von allen Kanälen gesperrt wird.
Ja.
Da hat er ja von Trump lernen können.
Genau.
Und was macht er?
Er von baut vornherein sich wie ein Parasit überall reinwurmen.
Und die Leute teilen das alles von ihm. Und es gibt so viele virale TikToks,
mhm,
von Andrew Tate oder auch auf YouTube ganz viele Videos, die gefeiert werden.
Und da ist für mich die Frage, wer feiert das denn?
Also ich glaube, es auf der einen Seite sind es Leute mit fragwürdigen Einstellungen.
Mhm.
Ne? Aber ich denke, der Kern davon ist, dass er keine Komplexität zulässt. Für ihn gibt es immer sehr einfache Lösungen.
Ah,
ein Mann,
auch ein Welterklärer. Er könnte eigentlich sich mit Brecht und zum Mundschuh zusammentun.
Total. Er erklärt die Welt ganz einfach.
Mhm.
Weißt du, es gibt die Farmer, es gibt die Kühe. Du kannst dich entscheiden, ob du ein Sklave sein willst oder nicht.
Mhm.
Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder du bist super reich oder du bist super arm. Entweder bist du im Krieg oder du hast ihn gewonnen. Diese einfachen Entscheidungen, die du zu treffen hast,
ja,
ganz ehrlich, die meisten Menschen, wir alle haben eine Sehnsucht danach, dass die Dinge nicht ganz so komplex sind. Und eigentlich ist er ja auch eine Antwort auf diese, eine schreckliche Antwort auf diese komplexe Welt, in der wir gerade sind.
Richtig. Das ist übrigens auch dann, wenn wir das Kapitel Tate jetzt hier an der Stelle abschließen wollen. Ich würde gar nicht rumpsychologisieren, was er eigentlich für ein Syndrom hat. Das sind wahrscheinlich viele auf einmal. Und nicht nur Syndrome, sondern auch wirkliche Persönlichkeitsstörungen. Aber das ist nicht die spannende Frage. Ich würde sagen, dass er selber ein Syndrom ist, an dem wir leiden. Denn er wird auch nicht der Letzte sein, der sowas macht. Trump war schon da. Und Trump ist auch ja nur ein Beispiel. Es gibt in anderen Ländern ja auch Bolsonaro. Und Putin ist ein Syndrom. All diese Leute, die das ausnutzen, die aggressiv auftreten und unsere Verunsicherung und dieses Leiden an der Komplexität dieser Welt benutzen, um selber groß zu werden und Allmachtsfantasien auszuleben, das ist ein Syndrom. Nennen wir es das Andrew Tate-Syndrom, weil er so schnell so fiese Metastasen in unsere Organismen geworfen hat, dass er jetzt halt dann dieses Syndrom tauft. Aber das ist mehr eine Frage für uns. Warum funktioniert das? Warum leiden wir gerade weltweit an diesem Syndrom?
Er nennt zum Beispiel auch den Kurs The War Room, also den Kriegsraum. Und die Antwort auf die Welt, auf die reale Welt, das ist der Alpha-Mann.
Ja.
Krieg macht uns krank. Das ist eine andere Form von Krieg.
Die erste Antwort, der erste Gedanke, der mir kommt, warum unsere Gesellschaft gerade weltweit immer wieder solche Andrew Tate-Syndrome entwickelt, anfällig wird für solche Leute, ist, dass du und ich, die das nicht so sehen wie er, trotzdem nicht jeden Punkt einfach nur als komplette Scheiße abschmettern könnten. Wenn es ums System geht, dass da ganz wenige Menschen, nehmen wir nur Deutschland, nur Familie Klatten und Familie Quandt so viel besitzen, wie im Prinzip der gesamte Rest des Landes, so viel Geld in sich vereinen, dass es dermaßen auseinandergedriftet und wird ja noch viel mehr. Also in der Pandemie ist ja der Übergewinn für wenige Unternehmen so in die Höhe geschossen und andere können sich kein Brot mehr leisten. Wenn das System so ist, dann werden wir es schwer haben, uns dagegen zu wehren, wenn jemand sagt, ich weck dich auf. Denn es gibt Millionen und Abermillionen von Menschen, die da aufgeweckt werden wollen von solchen Leuten, die den Krieg auch dafür wollen. Die, wie du sagst, die den Krieg in Kauf nehmen, Aggressionen in sich auch haben und sagen, dann werde ich jetzt ein Krieger.
Genau, das denke ich auch. So, das war unser kleiner Vortrag zu Andrew Tate. Wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema habt, schickt uns Sprachnachrichten. Wir gehen darauf ein. Und ich würde sagen, ich habe ja noch so viel bekommen.
Komm, wir versuchen noch was unterzubringen. Es ist viel zu wenig Zeit für Syndrome.
Ja.
Komm, wir machen noch ein kleines Best-of der Sprachnachrichten, die wir bekommen haben.
Alles klar.
Hallo zu eurer neuen Podcast-Folge mit den Syndromen. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Syndrom, aber es ist auf jeden Fall strange genug. Ich verrate euch ein Geheimnis von mir. Gut, jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Naja, wie dem auch sei. Ich mag getragenen Sockengeruch. Ich weiß nicht warum, es ist kein Fetisch. Ich mag einfach den Geruch. Auch nicht von jedem, so von mir am allerliebsten. Und dann sitze ich manchmal mit meinen Stinkesocken irgendwie in einer Runde und ich denke mir manchmal so, scheiße, was riecht hier so gut? Und dann fällt mir ein, dass das meine Socken sind. Aber ich kann leider nicht meinen Fuß heben, um dran zu riechen, weil so viele Leute um mich herum sitzen. Aber naja, gut. Ob das ein Syndrom ist, ich denke nicht, aber es ist auf jeden Fall crazy shit.
Es ist witzig, dass sie direkt gesagt hat, es ist kein Fetisch, weil das war das, was ich sofort sagen wollte. Es ist kein Syndrom, das ist ein Fetisch. Aber sie sagt nein. Wenn ich raten müsste, dann wahrscheinlich, weil sie sagt, es fehlt die Erregung. Es ist einfach nur ein Genuss.
Matthias, ich frage mich gerade, was mit mir los ist. Ich finde sie irgendwie attraktiv durch die Nachricht. Und sie redet ja eigentlich von Stinkefüßen.
Ja.
Und ich denke, also sie, aber sie hat das so... so charmant, so...
Es ist so flirty, ne? Wie sie über ihr eigenes Geheimnis so lacht. So.
Und ich plötzlich denke, aha, Stinkefuß. Gehen wir zur nächsten Spannung.
Ja.
Ich habe da was für Couple of Syndromes für euch. Und zwar geht es da um meine Mutter. Die regt sich immer darüber auf, dass Menschen um sie herum kritikunfähig seien. Dabei ist sie, wie ich finde, auch eine, die dazu gehört, die sehr kritikunfähig ist. Und zwar, wenn man Kritik an ihr übt, verzieht sie immer das Gesicht. Nicht so von wegen, was labert die da, sondern wirklich so Grimassen. Wie so ein kleines Kind macht sie dann so lustige Grimassen, während man gerade Kritik an ihr übt. Und fängt auch manchmal an, in Babysprache zu reden mit einem dann. Eigentlich hört sich total absurd an, aber es ist so. Ja, hab noch keine passende Diagnose für sie. Also entweder könnt ihr jetzt tiefenpsychologisch das interpretieren und analysieren. Oder ihr denkt euch einen kreativen Namen für dieses Syndrom aus, was meine Mutter bestimmt hat.
Ich habe das gegoogelt, Matthias. Und das hat was mit Stress zu tun. Man kommt in eine Stresssituation rein und manche Menschen reagieren darauf mit Grimassen.
Wie Hunde. Hunde ziehen ja auch so Grimassen, wenn man mit ihnen schimpft.
Ja, und das nächste Problem ist, eigentlich auch nicht so wirklich erwachsene Menschen, nach meinen 5 Minuten Google-Recherchen, ne, sondern eher Kinder. Und weil sie jetzt auch von Babysprache gesprochen hat, wird es jetzt doch tiefenpsychologisch, kommt es in so einen Bereich rein, wo ich sage, komplex.
Naja, Regression. Das ist schon auch eine, das ist ein Safe Space, wenn wir wieder zurück in so ein Kindheitsgefühl gehen, wenn wir kritisiert werden. Ja, es ist ein Ausweichen. Das ist vielleicht manchmal leichter erträglich, sich dann wieder kurz so zurück in so ein, ich bin ein Kind und ich ziehe eine Grimasse und dann ist gleich vorbei. Und das schützt vor dem unangenehmen Gefühl, erwachsen zu sein, keine Grimasse zu ziehen und zu sagen, okay, die Kritik nehme ich an.
Mhm.
Oder nee, ich nehme sie nicht an, sondern ich streite mich jetzt mit dir, weil du was ganz falsch siehst.
Ja, und wie nennen wir jetzt das Syndrom?
Wir nennen es einfach Regressionssyndrom, aber wir sprechen es in Babysprache aus.
Regressionssyndrom.
Mit Grimasse.
Okay.
Nächste.
Hi, ich habe ein Syndrom und ich habe keine Ahnung, was das ist oder ob es überhaupt ein Syndrom ist. Aber ich habe Probleme von Sachen, die Enten zu essen. Also zum Beispiel, ich kann keine Enten von Bananen essen, von Würstchen, von Gurken, keine Ahnung, sowas halt. Es geht einfach nicht. Es geht wirklich nicht. Ich habe so einen Ekel davor und ich denke, ich sterbe gefühlt daran, wenn ich das esse und es geht einfach nicht.
Ich habe was Ähnliches.
Ja?
Ja, ich mag zum Beispiel nicht den letzten Schluck trinken.
Das fällt mir auf. Ich sehe oft Flaschen, wo noch was drin ist.
Oder wenn irgendwie eine offene Packung von irgendwas ist und da ist noch ein letztes Stück drin.
Aha.
Ich will es nicht essen. Ich lasse es immer dir übrig.
Danke. Und was ist das für ein Syndrom? Was steckt dahinter? Warum?
Ich habe mal gelesen, es gibt Kulturen, da ist das durchaus eine höfliche Umgangsform.
Ja, aber jetzt die Enden von Bananen nicht zu essen. Ich habe übrigens auch erst Enten gedacht. Mhm. Aber okay, das Ende, die beiden Enden von einer Banane nicht zu essen, das hat nichts mit Höflichkeit zu tun. Sich davor zu ekeln, da ist ein Syndrom. Was steckt dahinter? Woher kommt's? Woher kommt's bei dir mit dem Wasser? Vielleicht kommen wir so drauf, weil da ist ja was Ähnliches dann.
Schmeckt einfach abgestanden.
Ah, okay. Also das Ende von der Banane schmeckt abgestanden. Ey, ich hatte das auch. Ich erinnere mich. Aber nicht, dass ich mich von vornherein schon geekelt habe davor, sondern ich habe eine Banane gegessen und dann habe ich das Ende gegessen und auf einmal richtig Würgereiz bekommen. Vielleicht ist es ganz simpel eine Erfahrung, eine komplette Rumspekulation, dass wirklich was, ein Stoff da drin im Ende von der Banane oder das glitschige Gefühl, das anders ist als der restliche, etwas festere Teil, was auch immer, dass man als Kind mitnimmt, davon wird mir schlecht, das esse ich nie wieder. Bei mir war es mal so.
Okay, jetzt kommt etwas, was es wirklich gibt.
Mhm.
Und ich frage mich, ob ich das auch habe.
Hallo ihr zwei, zum Thema Syndrome. Ich habe ein Hyperempathie-Syndrom. Tatsächlich gibt es das auch wirklich. Ich bin ultra einfühlsam. Mir tun Menschen immer ganz viel leid. Gerade Menschen, die irgendwie benachteiligt sind oder eine offensichtliche geistige oder körperliche Behinderung haben. Und auch im Umfeld. Ich kümmere mich immer um alle und ich höre jedem zu. Und das hat mir auch schon ganz viele schlaflose Nächte bereitet. Deren Probleme mache ich automatisch auch zu meinen Problemen und überlege dann ganz viel, wie kann man denen helfen, unterstützen, was kann man tun, wie kann man für denjenigen da sein, wie kann man dem das vielleicht auch abnehmen und das irgendwie für die übernehmen. Ja, das ist so mein Problem.
Also ich habe das mal ein bisschen gegoogelt, ne?
Mhm.
Und also das Hyperempathiesyndrom ist eigentlich, dass du die Gefühle anderer so fühlst, als ob es deine eigenen wären.
Ja.
Und dass du extrem wachsam deinem Umfeld gegenüber bist.
Mhm.
Und ich würde von mir sagen, ich habe das auch. Aber jetzt kommt diese Internetfalle, die ich aktuell sehe.
Ah ja, ja.
Dass man immer das bei sich sieht, was so beschrieben wird, wie so ein Horoskop eigentlich, ne? Das ist so.
Oh, das würde ich sogar nochmal separat hier als habe ich auch Syndrom nennen. Es ist was anderes als Hypochondrie, weil man da ja wirklich dann plötzlich Symptome verspürt, die man vorher nicht hatte. Aber das habe ich auch, Syndrom, ist, man erkennt sich plötzlich in irgendwas wieder.
Ja, und ich habe mich gefragt, ob dieses Hyperempathiesyndrom, ob das echt was Psychologisches ist. Also jetzt fehlt mir wirklich das komplette Wissen.
Ja.
Ist es ein altbekanntes und gut erforschtes Syndrom? Oder ist das jetzt sowas wie so ein Modesyndrom? Also etwas, was jetzt überall so... Und gibt es überhaupt Modesyndrome? Ich weiß das nicht.
Ja, muss es geben. Also es gibt ja zum Beispiel, ich hatte glaube ich anfangs erwähnt, falls nicht dann jetzt eben das Paris-Syndrom, ja, als eines von den vielen tausenden Syndromen, die spannend sind. Das ist so eins, ist mir beschrieben worden als ein Syndrom, das Japaner betrifft, die mit Vorstellungen als Touristen nach Paris zum ersten Mal in ihrem Leben kommen, mit unglaublichen Vorstellungen von einem paradiesischen Bild, ja, einer Stadt voller Wunder und Eiffelturm und so schöne Gassen und so weiter. Und dann sehen sie, dass diese Stadt halt auch grau ist und stinkt und laut und schlecht gelaunte Menschen da rumlaufen und verfallen in eine Art Depression, die dann aber halt akut und vorübergehend ist. Aber diese Depression, in die sie verfallen, ist das Paris-Syndrom. Und das muss ja ein Modesyndrom sein, weil das Narrativ Paris ist das Paradies auf Erden in Japan nicht schon immer existierte und auch nicht immer existieren wird. Mode, klar.
Es gibt noch ein anderes Modesyndrom, das Maastricht-Syndrom.
Davon habe ich schon mal gehört, aber ich habe null Ahnung, was es ist. Erklär mal.
Das sind junge Menschen in dieser Stadt,
ja,
die absolut keinen Bock auf Sex haben. Und die sind attraktiv. Die sind toll, ja, ne? Aber die sind so gestresst.
Aha.
Und durch äußere Umstände ist ihre ganze Libido halt weg. Die haben da gar kein sexuelles Interesse.
Interessant. Maastricht-Syndrom, okay.
Und das hatte mir einer aus der Community geschickt, die selber in Maastricht studiert hat, hat gemeint, sie hat genau das Gleiche erlebt. Und das war wirklich lokal in
Wie
dieser Stadt.
Krass.
Ja.
Also ich meine, ich wundere mich, weil viel Stress gibt's ja, ich meine, warum gibt's das dann nicht in New York? Das muss ja extrem stressig sein.
Nun aber, ja, einige Forscher sagen, eigentlich ist das Millennials-Syndrom.
Aha.
Weil super viele Millennials genau dieses Problem haben, dass die so durch viel Arbeit und immer mehr und immer besser werden in allem, was man tut und dieses ständige Vergleichen, dass da die Libido auf der Strecke bleibt.
Krass. Okay.
Ich habe noch eine Sprachnachricht.
Hi Iris, ich habe ein Syndrom für eure Folge Couple of Syndromes und habe erst durch TikTok gelernt, dass ich daran leide. Richtig krass, und zwar, ich habe halt eben so im oberen Bauchbereich, so unter den Brüsten halt so zwei Speckfalten, sage ich jetzt mal, so auf Rippenhöhe. Und ich dachte mir halt immer, ja okay, das ist normal, das hat man wahrscheinlich einfach, wenn man vielleicht jetzt auch nicht so ganz schlank ist, habe mir nie was dabei gedacht. Ich habe jetzt aber vor kurzem durch TikTok rausgefunden, dass sich das Ganze Hourglass-Syndrom nennt, haben vor allem wohl Frauen. Und das kommt vom über die Jahre ständigen, vielleicht auch unterbewussten Einziehen des Bauches. Also das ist wirklich so ein gesellschaftliches Problem. Dann dehnt sich halt dadurch irgendwie die Haut oder so und dann entwickeln sich da eben diese Falten, beziehungsweise entwickelt sich so richtiges Narbengewebe. Und ich fand das super crazy, weil das wirklich bei vielen Frauen so ein Ding ist, schon aus der Kindheit, dass sie dann immer gesagt bekommen, du musst den Bauch einziehen, du musst den Bauch einziehen und das dann vielleicht auch unterbewusst weitermachen und dann bildet sich das.
Ist mir auch komplett neu.
Mir auch. Würde mich auch interessieren, weil sie auch gesagt hat, sie hat das durch TikTok gelernt.
Ja.
Gibt es das jetzt? Ist es wirklich? Ist es ein Ding oder ist das...
Hast du auch gehört, dass in jüngeren Generationen TikTok als Rechercheplattform
ja
mehr genutzt wird als Google mittlerweile?
Aber kann ich nachvollziehen.
Ich auch. Aber wer weiß, wie die Qualität der Informationen ist, die man dann da findet. Aber
ist bei Google genauso.
Ja, stimmt.
Ja.
Klingt aber tatsächlich irgendwo, ich kann es mir vorstellen, dass da was dran ist. Ja.
Okay, ich komme jetzt zur letzten Nachricht.
Okay.
Die fand ich besonders charmant.
Hallo Iris, hallo Matthias. Zur nächsten Couple-Off-Folge. Da passt ganz gut mein Syndrom, könnte man das gleich nicht sagen, aber meine Auffälligkeiten. Ich habe nämlich Ticks. Und zwar immer, wenn mir so ein bisschen kalt ist, wenn so ein Kältereiz kommt, dann mache ich immer Huhu. Und dann zuckt auch die Schulter mal. Und manche Leute um mich herum haben sich schon mal angesprochen gefühlt und gedacht, dass ich sie meine mit dem Huhu und haben dann zurückgegrüßt. Oder bei meinem Freundeskreis gibt es auch einige, die das mit Gegenticks verarbeiten, indem der Nächste pfeift, der Nächste klatscht und der andere fängt auch an, Huhu zu sagen. Und ich hatte auch mal ein Hi und dann wurde daraus Hihi gemacht und automatisch war ich dann Michael Jackson. Ja, das ist mein Teil dazu.
Sehr schön. Zum Abschluss das Huhu-Syndrom. Sehr gut.
Das ist mein Lieblingssyndrom. So, Matthias, wir brauchen jetzt noch ein Fazit von dir.
Oh.
Wir haben übrigens noch mehr Syndrome und so weiter.
So viele, ja.
wir müssen machen wieder mehr Folgen daraus. Der Podcast muss ja auch weitergehen.
Mich haben auch ein paar Leute gefragt, ob wir vielleicht mit Vorurteilen gegenüber dem ADHS, ist ja auch ein Syndrom, das S am Schluss, ne, ob wir damit aufräumen können. Viel zu viel Raum bräuchte man dafür. Ich versuche es auf einen Satz immerhin runterzubrechen, was das größte Vorurteil ist, nämlich dass Leute, die ADS oder ADHS, das H ist ja Hyperaktivität, sind auch nochmal zwei verschiedene, aber sehr verwandt miteinander. Das Hauptvorurteil ist in einem Wort Zappelphilipp, also dass sich Menschen, die das haben, überhaupt nicht konzentrieren können. Während die Wahrheit ist, dass sie nicht gut entscheiden können, worauf sie sich konzentrieren sollten. Und das ist ja ein echt entscheidender Unterschied. Aber sorry, wie sollen wir da noch ausführlich drauf eingehen in so einer Folge?
Das machen wir in weiteren Folgen.
Ich habe aber tatsächlich, mir kommt gerade eine Idee, was ein Fazit sein könnte. Du hattest gleich am Anfang bei den Schlafstörungen vorgeschlagen, einfach den passenden Beruf dazu suchen. Also den Vorteil im Syndrom entdecken.
Okay, Matthias, was wäre der Vorteil vom Huhu-Syndrom?
Das ist perfekt zum Networken. Du hast halt super schnell eine riesen Community, weil du alle Huhu, das, oh, die hat mich gegrüßt.
Ja.
Okay, ich frage dich, was ist der Vorteil vom Hyperempathie-Syndrom?
Das ist so eine Seuche, die bei den Politikern verteilt wird. Und plötzlich haben die wahnsinnig viel Verständnis für das, was passiert.
Sehr gut. Wenn das klappt, man muss es einfach ansteckend machen. Ja.
Ja. Was ist der Vorteil vom Allmann-Übelkeitssyndrom?
Oh, das ist sogar einfach. Du hast eine perfekte Motivation, dir selber und anderen das Leben schön abwechslungsreich zu gestalten. Das finde ich echt ein Vorteil. Du wieder. Was ist der Vorteil vom Bauchredner-Syndrom?
Ey, damit löst du so Scharlatane wie Uri Geller ab. Weil du weißt ja schon, wie der Satz beendet wird. Du kannst so richtig mentalistische Fähigkeiten. Du kannst ein Mentalist sein dadurch. Und alle sind völlig baff. So nach dem Motto, wie konnte die Person wissen, dass ich das beende so.
Außer du liegst halt oft falsch damit. Ja. Aber dann löst du auch weiterhin Uri Geller ab. Ja.
Was ist der Vorteil vom Stinkesocken-Syndrom?
Du sparst dir eine Menge Geld für Waschmittel. Okay, und allerletztes, was ist der Vorteil vom
Regressionssyndrom?
Das macht Twitter still. Weißt du, weil wir alle nur noch so eine Grimasse ziehen, wenn wir kritisiert werden, weißt du? Wir wollen alle nur noch so ein Grimassen-Emoji.
Statt irgendwas zu schreiben.
Ja, und dann einfach in Babysprache antworten.
Gar nicht wahr.
Finde ich gut. Okay.
Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
Wir wünschen euch das Syndrom, dass ihr unsere Folge zwanghaft liken, teilen und positiv bewerten müsst mit 5 Sternen. Das wäre doch was Schönes.
Macht's gut.
Ciao.